Pflegestark. Der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ja, ihr merkt schon, ich muss schmunzeln, denn eigentlich wollte ich jetzt einen Einzeltalk machen zur Thematik rund um die Pflegeausbildung, Abbruchquote etc. Und ja, also ihr könnt es euch einfach nicht vorstellen. Mein Produktionsteam, was hier erstmal nochmal großes Lob an mein Team, ihr seid die Besten, es ist natürlich hier vor Ort. Wir drehen ja hier mit einem Produktionsteam im Auftrag vom VRK und wir haben heute eine Praktikantin, die Elli, mit dabei. Und dann haben wir über gewisse Themen gesprochen. Sie war jetzt auch bei dem Talk dabei und dann sagt sie: Hey, ich bin eigentlich gelernte Pflegefachfrau. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit mein Examen abgeschlossen. Und ich habe mich dann dazu entschieden, diesen Beruf zu verlassen. Und deswegen dachte ich, ey, wir machen keinen Einzeltalk. Wir holen die Elli mit hier rein. Elli, komm mal mit an den Tisch hier. Wie cool ist das denn bitte? Hi. Ey, danke, dass du erstmal so spontan, einfach so völlig aus dem Nichts jetzt hier in diesem Podcast sitzt.
Ja, gerne, auf jeden Fall.
Also du bist heute Morgen, wie viel Uhr bist du aufgestanden?
Aufgestanden bin ich um 7:15.
Und du dachtest so, hey, oh, heute ist ein Produktionstag hier in meinem Praktikum, arbeite ich ein bisschen mit und jetzt sitzt du hier mit in dem Podcast.
Ja. So Dinge passieren irgendwie davon, oder damit rechnet man nicht.
Ja, also mega flexibel, vielen Dank dir dafür. Und habe ich es gerade richtig gesagt, die Ausbildung ist noch nicht so lange her eigentlich. Wann hast du sie abgeschlossen?
Genau, ich habe im April 2024 meine Ausbildung abgeschlossen, also letztes Jahr.
Knapp ein Jahr, ja. Und du hast die generalistische Pflegeausbildung gemacht.
Genau.
Das wird ja gleich auch sehr, sehr spannend, wenn wir darüber diskutieren. Wollte ich schon immer über die generalistische Pflegeausbildung sprechen. Und dann wie lange hast du gearbeitet dann im Pflegeberuf?
Genau, ich habe also wie gesagt 3 Jahre die Ausbildung gemacht und habe dann ungefähr 5 Monate noch genau in dem Krankenhaus, wo ich die Ausbildung gemacht habe, noch gearbeitet als Springer, also auf unterschiedlichen Stationen eigentlich.
Okay, krass, ich habe gleich so viele Fragen. aber du hast die generalistische Pflegeausbildung gemacht.
Genau.
3 Jahre.
Ja.
Lass uns kurz über die Ausbildung sprechen. Ich weiß, sie wird nicht unkritisch gesehen, das weiß ich. Ich habe ja noch die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger gemacht, also praktisch die Ausbildung, die vor der neuen Pflegereform, also Pflegeberufereform kam und vor dem neuen Pflegeberufegesetz. Was liegt dir auf dem Herzen zur generalistischen Pflegeausbildung? Wahrscheinlich viel.
Total.
Aber komm, hau raus.
ja, das ist die Frage, wo fängt man da eigentlich an? Also wo ich die Ausbildung angefangen habe, war das ja auch noch ganz neu. Ich habe 2021 die Ausbildung dann begonnen und das hat man total gemerkt und dass das so eine neue Sache ist, ne, dass alle irgendwie die Schule, das Krankenhaus, generell die Arbeitgeber sich damit erstmal arrangieren müssen. Okay, wie disponieren wir hier jetzt um? Wie gehen wir dieses Projekt generalistische Ausbildung irgendwie an? Und das mache ich jetzt auch im Nachhinein niemandem zum Vorwurf, dass das an der einen oder anderen Stelle eventuell misslungen ist und weil das einfach wirklich, alle waren überfordert und keiner wusste irgendwie so ganz, das war der Eindruck von mir, den ich so bekommen habe, dass keiner wusste, was ist das eigentlich, die generalistische Ausbildung und genau, was die Schule betrifft, war das auch ein Riesending, also in diesen 3 Jahren sind so viele Situationen, Sachen, Planungen geändert worden, alles mögliche hat sich geändert, ob das jetzt irgendwelche Prüfungsformen sind oder so, die man am Anfang noch hatte und die dann im Laufe der Ausbildung einfach mal dann, also die es dann nicht mehr gab.
War irgendwie wild, was da alles passiert ist.
Also es war wirklich ein Riesenwirrwarr. Okay. Was man aber auch dazu sagen muss, das ist, kann man nicht übergreifend sagen. Also das war jetzt einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe an meiner Schule. Es gibt aber auch mit Sicherheit andere Schulen oder Standorte, die das unterrichtet haben, diese Ausbildung oder geschult haben, die das anders angegangen sind und vielleicht besser irgendwie damit durchgekommen sind, sagen wir mal so.
Das ist erstmal ein guter Knackpunkt, denn es liegt tatsächlich daran, wie der Ausbildungsträger die generalistische Pflegeausbildung sozusagen auch umsetzt und wie das Curriculum sozusagen am Ende des Tages auch vermittelt wird.
Ja.
Und das ist wirklich unglaublich unterschiedlich und es ist jetzt so, nicht so, dass ich das nicht weiß, was für Geschichten da erzählt werden. Und mir schreiben ja auch viele Auszubildende über ihre Erlebnisse und wie die Ausbildung ja so abläuft und wo sie halt echt frustriert sind. Und du hast gesagt, du willst keine Vorwürfe machen, musst du jetzt auch gar nicht, aber du hast gesagt, da sind ein paar Dinge auch sehr misslungen. Du hast so ein bisschen das gerade angeschnitten, aber was war so, wo du sagst, boah, da habe ich einfach mir gedacht, warum ist das denn diese Ausbildung so?
Das ist einfach also übergreifend einfach das, was gelehrt wurde. Also bei der generalistischen Ausbildung wird ja nicht mehr der Fokus auf die Krankheitslehre gesetzt, sondern auf alle möglichen Kommunikationstheorien etc. Also die Leute, die die Ausbildung machen oder gemacht haben, die wissen genau, was ich jetzt meine. Und das war aber auch einfach der Schule nicht so bewusst. Zumindest an der Schule, an der ich war, weil es war ein Riesenwirrwarr und die Dozenten hatten selber, so hatte ich das Gefühl, gar nicht so die Expertise in den Dingen, die jetzt eigentlich gelehrt werden sollten, weil natürlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten, die teilweise Leute schon unterrichtet haben, einfach die Krankheitslehre der Fokus war und das war von jetzt auf gleich nicht mehr so.
Ja, das stimmt, das muss man sagen. Also ich sage immer, meine Ausbildung, ich habe an einer riesengroßen Uniklinik ja meine Ausbildung auch gemacht und wir hatten sehr viele Dozentinnen und Dozenten, die Oberärzte waren, Professoren etc., die dann wirklich kamen und Krankheitslehre unterrichtet haben. Ich habe immer irgendwie so das Gefühl gehabt, dass wir so zu kleinen Medizinern ausgebildet wurden. Mhm. Was nicht richtig eigentlich ist, weil wir immer ja eigentlich noch die Profession Pflege sind. Da kann man sich jetzt auch drüber streiten, war das richtig, war das falsch? Mhm. Ich fand es damals gut irgendwie, ne? Aber ich glaube, dass halt in der generalistischen Pflegeausbildung werden ganz andere Kompetenzen eigentlich vermittelt. Und eigentlich soll es ja so sein, dass wenn du die generalistische Pflegeausbildung machst, dann kriegst du ja die nötigen Tools sozusagen auch an die Hand, dass du dich in die Fälle richtig einarbeiten kannst. Mhm. Also individuelle Patientenbeobachtung, dass du, sagen wir mal, du hast einen Patienten, der ist 70, hat eine Leberzirrhose und eine Pankreatitis. Mhm. Dass du dann weißt, okay, was sind meine Punkte? Was muss ich verstehen? Natürlich muss ich verstehen, wie die Leber funktioniert. Natürlich muss ich wissen, dass zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse Insulin sozusagen ausschüttet, ne? Und dass, wenn das nicht funktioniert, dass ich dann den Blutzucker und sowas alles irgendwie beobachten muss. Es sind ja viele Dinge, die reingreifen. Aber das muss auch von jemandem beigebracht werden. Und
total.
Eigentlich soll das in der Generalistik so sein, dass man die Fälle natürlich aus der pflegerischen Handlungsperspektive beleuchtet und dass man diese Tools an die Hand bekommt und sich selber dann sozusagen natürlich auch die Wege geht, um dahin zu kommen, um dieses Wissen auch zu erlangen. Mhm. Ich weiß, dass es in der Theorie selten passiert oder kaum passiert ist bei vielen und dass dann vieles auf die Praxis geschoben wurde.
Genau.
Ne, da, wo du deinen Einsatz hast, die Praxisanleitenden sollen das mal machen.
Ja.
Ist auch nicht so in der Realität, oder?
Nee, zumal ist das Thema Praxisanleiter so ein schwieriges Thema. Ich muss sagen, mein Arbeitgeber, das Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, die haben das mit der Zeit ganz gut hinbekommen. Die haben nämlich Leute aus der Pflege dann quasi die Weiterbildung machen lassen und haben dann übergreifend, ich glaube 4, 5 Leute fürs Krankenhaus waren das, einfach freigestellt, ja, genau, die nur noch als Praxisanleiter tätig waren. Was das Ganze total reformiert hat da für mich, weil vorher war das wirklich, okay, wer ist überhaupt Praxisanleiter? Weil diese 10% waren das, glaube ich,
genau,
wenn ich mich richtig erinnere.
10% Anleitungszeit.
Genau.
Pro Einsatz,
genau.
Beziehungsweise je Einsatz.
Das ist, ne? Super viel.
Das ist viel.
Die Leute musst du erstmal finden und dann darf es ja nach Regelung der Ausbildung, dürfen diese Anleiterstunden oder Momente nur Praxisanleiter ausführen. Und die gab es einfach teilweise gar nicht auf den Stationen. Das heißt, entweder hat man gemogelt und hat dann quasi einfach, ne, Unterschriften hingesetzt, quasi von Leuten, die mir was beigebracht haben, die aber eigentlich gar keine Praxisanleiter sind.
Bittere Realität, die wirklich, das ist wirklich schrecklich, weil es zum Nachteil der Qualität der Ausbildung ist.
Genau,
ne?
Man musste, weil wenn man diese 10% nicht erfüllt in jedem Einsatz, wird man nicht zum Examen zugelassen. Und ich will das gar nicht sagen, dass man das nicht beigebracht bekommen hat alles, aber halt einfach nicht von Praxisanleitern. Ne?
Aber hat das nicht auch bei dir Druck aufgebaut? Also
total.
Du wusstest, hey, ich muss diese 10% nachweisen.
Total.
Also da kommt ja mehr zusammen. Du musst die 10% nachweisen. Du willst ja auch was lernen, ne? Und dann wird auf der anderen Seite gesagt, ja, aber du musst das hier einfach unterschreiben, ob ich es mache oder nicht. Also hier kriegst du eine Unterschrift, zeig das einfach vor, damit du zugelassen wirst. Und dann bist du am Ende des Tages da und denkst dir so, wow, ich habe nichts gelernt.
Total.
Ne, das ist.
Es gab auch teilweise Momente, was ich auch, wie gesagt, ich habe durch die Ausbildung und dadurch, dass ich auch die Monate alleine gearbeitet habe, viel Verständnis entwickelt für die Leute selber. Also wo ich vielleicht während der Ausbildung wütend war. Aber es gab auch Leute, die haben sich da gar nicht drum geschert, was da stand. Dann ist man am Ende des Einsatzes irgendwie hingegangen, meinte so, ich brauche noch die Unterschriften für meine Praxisanleiterstunden. Ich habe alles ganz fleißig aufgeschrieben, was ich gelernt habe. Das wurde sich gar nicht durchgelesen. Und dann hat das einfach irgendjemand unterschrieben, weil alle wissen, okay, die brauchen das, die Schüler, ne? Hatten aber gar keine Zeit oder, ne, einfach nicht die Möglichkeit, sich das mal anzunehmen und sich das mal richtig anzuschauen oder so.
Schrecklich.
Ja, man ist da so ein bisschen tatsächlich alleine gewesen für sich und hat sich da irgendwie alleine ein bisschen durchgeboxt.
Also ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin selber auch Praxisanleiter.
Ja.
Und ich kenne die Situation von der anderen Seite. Ich weiß, dass viele Praxisanleitende halt wirklich zugeschüttet werden mit Aufgaben und kriegen dann nicht die Freistellung dafür. Das heißt, du sollst irgendwie, also ich bin ja auf der Intensivstation in der Notaufnahme unterwegs und zum Beispiel auf der Intensivstation, du betreust 3 Intensivpatientinnen und dann sollst du noch die Auszubildende mitnehmen und anleiten.
Ja, das stimmt.
Das geht nicht. Eine Anleitung muss vernünftig stattfinden, du musst dir Zeit lassen, du musst sie reflektieren, du musst gemeinsam Ziele setzen und ne, also du hast es vielleicht nicht so in den Umfang erlebt, dass du gute Anleitungen hattest, was schade ist. Aber eigentlich weißt du, wie eine richtige Anleitung ablaufen soll. Und die ist zeitintensiv und das auch zu Recht.
Ja.
Und jetzt kommt das Ding, die generalistische Pflegeausbildung ist da eigentlich ein großer Türöffner gewesen. In meiner Ausbildung gab es keine gesetzliche Regelung zur Anleitung.
Mhm.
Ich habe so ein Heft in die Hand bekommen, ne? Und dann hat man gesagt, ja, hier lassen wir ein paar Unterschriften geben, genau das. Und am Ende zeigst du es oder nicht, ist ja auch egal, wer es auch unterschreibt. Und in der generalistischen Pflegeausbildung hat man es halt verankert, zu sagen, hey, 10% gesetzlich vorgeschrieben von zertifizierten Praxisanleitenden, je Einsatz und die müssen nachgewiesen werden. Gut, jetzt kommen wieder andere und die dribbeln das System anders aus. Ne? Ist schlimm, aber das war damals wenigstens, sagen wir mal, wo ich immer gesagt habe, boah, zum Glück ist das da reingekommen schon
total mal.
Ne?
In der Theorie ist das eine super Sache. Also das ist, ich finde auch, also wie gesagt, ich habe alleine in den 3 Jahren, in denen ich die Ausbildung gemacht habe, schon gemerkt, okay, es bewegt sich in eine richtige Richtung oder eine gute Richtung. Und im Endeffekt, kurz vor meinem Examen, war das super. Also ich habe dann natürlich Schüler werden dann nochmal ein bisschen priorisiert, denke ich mal, von den Praxisanleitern vor Ort. Aber da habe ich mich auch gut begleitet gefühlt und auch habe mich in der Hinsicht auf jeden Fall sicher gefühlt. Aber halt am Anfang war wirklich oder auch so zur Mitte der Ausbildung war es noch ein bisschen holprig, muss man sagen.
Ja, und also man muss ehrlicherweise sagen, also die Praxisanleitungszeit ist essentiell und ich bete es eigentlich immer runter, dass diese Zeit unbedingt eingehalten wird, denn unsere Auszubildenden müssen gut begleitet werden und sie brauchen diese Praxisbegleitung und Praxisanleitung unbedingt.
Ja.
Weil das hat auch etwas mit Wertschätzung zu tun, Eingliederung in den Beruf und natürlich auch was mit Qualitätsansprüchen. Wir wollen ja auch, dass wir, sagen wir mal, Auszubildende haben, die etwas mitnehmen können aus der Praxis. Die sind ja nicht nur Lückenfüller und müssen hier die Arbeit machen. Also da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber, ne? Aber das ist ja so. Ne? Ach ja, du kannst mal hier das machen, du kannst mal dies machen. Nein, ihr seid da, um den Beruf zu erlernen, um wirklich mit etwas auch aus diesem Praxiseinsatz herauszugehen. Und der DBFK zum Beispiel hat eine Umfrage gemacht und vielleicht kannst du das teilen. Die haben herausgefunden, also da haben Auszubildende mitgemacht, dass nur 27% aller Befragten, und die haben über 508 Auszubildende und Studierende befragt, dass nur 27% die vorgeschriebene Praxisanleitungszeit bekommen haben.
Mhm.
Schrecklich eigentlich.
Ja,
also die
total.
Zahl ist dramatisch in meinen Augen, weil sie ist gesetzlich vorgeschrieben.
Ja.
Also wow.
Ja, es entspricht auch dem, was ich so gesehen habe, mitbekommen habe, auch jetzt nicht nur in meinem Umfeld, sondern auch, wenn man sich generell mal mit Leuten über das Thema unterhalten hat oder was man vielleicht auch über Social Media mal mitbekommen hat.
Also schreiben ja wirklich viele, ne? Und deswegen, das deckt das schon ganz gut. Und wo wir bei Zahlen sind, wusstest du, dass die Abbruchsquote in der Pflegeausbildung bei ungefähr 30% liegt?
Wusste ich nicht, aber hätte ich…
Wir machen mal einen Test. Mit wie vielen Leuten hast du die Pflegeausbildung gestartet?
Oh, also meine Klasse hatte, glaube ich, circa, ich lass mich nicht lügen, ich würde jetzt mal schätzen, ungefähr 30.
Mit wie vielen habt ihr am Ende die Ausbildung beendet?
Lass mich auch nicht lügen. Also ich denke auch irgendwas mit Anfang 20, ich glaube 22 Leute waren wir. Also es sind auf jeden Fall im Laufe der Jahre ein paar Leute
ist schon
abgesprungen, ja.
Und also es würde ungefähr fast auf die 30% kommen, ne?
Ja.
Und andere Ausbildungsberufe haben auch Abbruchsquoten, ne? Das ist völlig klar. Aber in der Pflege sind sie teilweise deutlich höher. Und was meinst du, woran liegt das? Also wir klammern jetzt mal ein bisschen die generalistische Pflegeausbildung in der Theorie aus. Ich glaube, dass die Ursache oft auch in der Praxis liegt, oder?
Ja, also ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Es gibt natürlich auch total legitime Gründe, dass Leute für sich merken, das ist einfach nichts für mich. Vielleicht auch der enge Kontakt zu fremden Menschen und so weiter und so fort. Ich habe aber auch, ich zum Glück jetzt nichts so schlimm, aber mich mit Leuten unterhalten, die richtige Horrorszenarien erlebt haben, auch im ersten Ausbildungsjahr, die da total alleine gelassen wurden, die erzählt haben, dass sie nach jedem Feierabend einfach nur noch Rotz und Wasser heulend nach Hause gefahren sind, weil die mit dieser Verantwortung, mit dieser Arbeit an sich, die sie ja noch gar nicht erlernt haben, so alleine gelassen wurden. ja, dass da einfach Leute dadurch entschieden haben, okay, ich möchte das einfach nicht. Ja,
also ich kann das absolut nachvollziehen. Ja. Mir ging es damals in der Ausbildung auch an vielen Stellen so und ich verstehe es einfach nicht, warum wir unseren Auszubildenden oft auch so viel zumuten, weil in der Pflege zu arbeiten bedeutet ja, wie du sagst, eng mit Menschen zusammenarbeiten. Wir haben oft auch sehr emotionale Begegnungen und man muss ehrlicherweise sagen, dieses professionelle Umgehen mit den Situationen, die nötigen Tools, wie man auch damit umgeht, das Ventil zu haben, auch mal einen Ausgleich zu haben, das muss man erlernen.
Ja, total.
Also es ist nicht unbedingt immer angeboren. Es gibt vielleicht Leute, die können von Anfang an damit gut umgehen. Aber ich sage immer, so eine gesunde Resilienz dazu zu entwickeln, Kritik auch zu äußern, Kritik anzunehmen, offen über Gefühle und das Erlebte auch zu sprechen, das kommt nicht einfach von jetzt auf gleich. Das muss man sich langsam aufbauen.
Ja.
Und da müssen Auszubildende halt einfach eng begleitet werden.
Total.
Und das passiert in der Praxis oft nicht.
Ja.
Also jetzt der Klassiker ist doch, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war es damals so, ich habe mich auf einer neuen Station vorgestellt. Hi, ich bin der Dominik, ich bin jetzt hier im Ausbildungseinsatz. Wer nimmt den Schüler mit?
Ja.
Na, ich habe gar keinen Bock auf den Schüler. Ach, nimm du den mal mit. Nee, ich hatte die letzte Woche jemanden dabei. Ich habe keine Lust. Und dann kommt einer und sagt, oh, dann läufst du halt einfach bei mir mit.
Ja.
Ey, das ist es so in der Realität immer noch?
Ganz klassische Aussage ist, welches Layer bist du denn? Und wenn man dann sagt, erstes Layer, dann sind die schon, also ne, ganz oft kommt da schon so eine negative Energie einem entgegen. Und wenn man sagt, ach ja doch, ich bin im dritten Layer, dann freuen die sich richtig, weil die wissen, okay, ja, hier kann ich meine Aufgaben abgeben.
Ja, genau, aber das ist ja auch nicht richtig. Dann wird auf einmal gesagt, ach, du kannst doch alles, du musst ja eh bald das Examen machen.
Ja.
Da musst du auch volle Verantwortung nehmen. Du machst dies, das.
Ja, total.
Kümmere dich um die 10 Patienten, dann machst du das noch, dann läufst du noch durch und misst die ganze Station mit Vitalparametern durch, muss aber auch noch zum Labor laufen, muss noch Materialien auffüllen. Es ist ja unglaublich, was man da teilweise den Auszubildenden sozusagen für Aufgaben aufdrückt.
Total.
Und dann meckern die Kolleginnen und Kollegen, ich will jetzt nicht nur sagen, nicht nur die Älteren, das kann man wirklich nicht pauschal sagen, aber die Kolleginnen und Kollegen meckern dann und sagen, oh, die Generalisten, die kann man ja gar nicht gebrauchen. Ne? Also ich finde das schrecklich und da sage ich auch immer, Leute, hört auf. Ihr müsst doch froh sein, dass hier junge Menschen sich für diesen Beruf entscheiden, die sagen, hey, ich möchte in der Pflege arbeiten, ich will gucken, ob dieser Bereich was für mich ist. Und wenn man dann so mit denen umgeht, dann ist es ja klar, dass sie in der Ausbildung auch abbrechen.
Total.
Oder halt, und da kommen wir jetzt ja bei dir zu dem Punkt, die Ausbildung vielleicht durchziehen, aber dann nicht mehr lange im Beruf bleiben.
Ja.
Also wie war das bei dir, nachdem du dann, also die Ausbildung, haben wir drüber gesprochen, es hat viele Macken und da könnten wir eine ganze Folge nochmal über die Generalistik machen. Ja, du hast die Ausbildung aber durchgezogen und hast dann angefangen, als examinierte Pflegefachfrau zu arbeiten.
Genau.
Und wie ging es dann weiter? Das waren ja nur wenige Monate,
genau,
die du dann
gearbeitet hast. Also der springende Punkt, dass ich nicht auf einer festen Station angefangen habe, lag daran, dass ich von Anfang an meine Überlegung geäußert habe, eventuell nach Köln ziehen zu wollen. Und dann habe ich mit meiner Pflegedirektion und so weiter, wo ich auch eigentlich immer einen engen Draht zu hatte, die haben mir das Angebot gemacht, okay, hey, komm, fang doch als Springer an bei uns so lange im Krankenhaus, dann im Endeffekt kannst du dann einfach gehen nach Köln, ohne dass irgendwie ein großer Verlust da ist oder du dich hier super eingearbeitet hast.
Das
und dann
hört sich auch irgendwie,
ja,
nein, ich weiß, ich,
also man, ich glaube, ich, ja, ja, ich, also ich habe es vielleicht falsch rübergebracht, aber man versteht, was ich meine, glaube ich.
Weiß es auch.
Und das Angebot habe ich natürlich dankend angenommen. Ja, und dann gab es eine Station, das ist eine kardiologische Station, auch eine Durchgangsstation bei uns, die einfach immer unterbesetzt war oder wahrscheinlich auch immer noch ist. Und genau dementsprechend habe ich da die meiste Zeit in diesen Monaten verbracht. Und
das heißt, ursprünglich als Springerin für mehrere Bereiche,
genau,
wurdest du aber da zu diesem, sagen wir jetzt mal, Hardcore-Bereich,
genau,
wo viel Personalmangel ist, wo sehr viel Arbeit anfällt, da wurdest du einfach reingeparkt.
Genau. Und
hattest du eine Einarbeitung, darf ich fragen?
Nein. Also Einarbeitung in Anführungsstrichen.
Die wurde kurz gezeigt,
genau,
wo die wichtigsten Sachen sind.
Genau.
Und ach, Mann,
man,
ey, das
man
kann
muss
nicht
auch
sein.
Sagen, Kardiologie ist für mich, also jede Station hat für mich wichtige Punkte, die man wissen muss, keine Frage, aber Kardiologie war so eine so ein Fachbereich, wo ich mir auch immer dachte, okay, da habe ich jetzt noch nicht so ein Fachwissen drüber. Und ich hatte dann auf einmal Aufgaben, ne, weil aufgrund des Personalmangels, ne, war ich dann teilweise von jetzt auf gleich alleine für eine halbe Station zuständig. Und also ich glaube, ich hatte tatsächlich 3 Tage, wo ich ungefähr einmal ankommen konnte und dann der 4. Tag war dann ja, halbe Station gehört jetzt dir im Spätdienst. Ich glaube, da waren bestimmt Minimum 10 Entlassungen. Ich kannte das ganze System ja noch gar nicht. Ich musste mir da alles selber beibringen an diesen Tagen. Wie geht überhaupt das, die Entlassung etc.? Damit muss ich mich beschäftigen. Dann OP-Nachbereitung, OP-Vorbereitung für die unterschiedlichen Eingriffe in der Kardiologie hatte ich überhaupt kein Fachwissen drüber. Musste ich irgendwie erfragen, wenn ich dann jemanden gefunden habe, der mal Zeit hatte, in dem Wissen, okay, ich mache das jetzt gerade so weit, wie ich das kann, aber es könnte auch falsch sein und ich weiß nicht, was das für Folgen haben kann.
Boah, ich finde das, ich finde das schrecklich, weil das auf so vielen Ebenen,
ja,
zum einen für dich eine extreme Überlastung ist.
Total.
Und ja, du dieser Verantwortung, die dir zugespielt wird, du kannst ja gar nicht gerecht werden.
Nee.
Und für die Qualität der Versorgung, für die Sicherheit der Patientinnen und Patienten ist es ja auch, muss man ehrlich sagen, das hat jetzt, also ne, du weißt, wie ich das meine.
Total.
Ist das ja auch, und da denke ich mir, wieso machen Arbeitgeber sowas? Das müsste verboten sein. Das ist ja Wahnsinn.
Es gab auch Dienste, in denen nur ich und ein Leiharbeiter da waren.
Viele Patientinnen und Patienten?
Boah, wir hatten, glaube ich, eine Station mit 32 Patienten, 34 Skandal, Patienten. Ist ja, soweit ich weiß, auch rechtlich gar nicht,
nein, ist
oder
über,
gesetzlich
nein,
gar nicht möglich oder dürfte nicht möglich sein.
Hast du trotzdem gemacht.
Ja, und dann gab es auch Zeiten, ich selber noch nicht viel Ahnung, dann noch eine Leiharbeit und dann war ich noch zuständig für 2, 3 Schüler. Also in meinem ersten Monat als Examinierte.
Und da dreht sich das Rad wieder, die Auszubildenden,
genau,
werden nicht gut mitgenommen,
genau,
du kannst sie ja gar, also du musst ja erstmal klarkommen,
ja,
sorry, das muss man ehrlich sagen.
Total.
Ich kenne das aus meiner Anfangszeit,
ja,
da bist du so du bist mit dir selbst beschäftigt, erstmal zu sagen, okay, ich will vernünftige Arbeit machen,
mhm,
ich will das gut machen, ich will keine Fehler machen, das kommt dir auch noch dazu,
ja,
und dann wird dir das auch noch zugemutet.
Ja. Ja, total. Und das hat mich auch sehr überfordert. Also ich muss sagen, diese 5 Monate, die ich da war, ungefähr, ich weiß gar nicht mehr so genau, aber 5 Monate müssten es gewesen sein, die fühlen sich für mich an wie 3 Jahre eigentlich vom Zeitraum her.
Und es hat nachhaltig was mit dir gemacht, ne?
Genau,
genau.
Das
ist jetzt so, da kommen wir jetzt hin. Natürlich, du bist umgezogen,
ja,
du hattest das, aber für dich ist die Perspektive in der Pflegebranche erstmal, sagen wir mal, von der Seite dieses, hey, ich will wirklich in der Pflege arbeiten,
ja,
und will mich da vielleicht weiterentwickeln, ist nicht mehr da, ne? So.
Nee, aktuell nicht. Also ich muss sagen, ich bin immer noch Fürsprecher der Pflege oder Fürsprecherin, aber ich muss wirklich sagen, diese Zeit hat mich sehr, sehr, sehr geprägt, weil ich einfach auch da mit mir selber, also es war dann irgendwann auch ein Druck mit mir selber, den ich hatte, weil ich mit mir selber nicht zufrieden, mhm, war. Weil ich ein gerne Mensch bin, der sich sehr sicher fühlt in dem, was er tut, und das habe ich mich da einfach nicht gefühlt und ich möchte das einfach nicht mehr. Und für mich war klar, eventuell schon immer, ich möchte nochmal eventuell in einen kreativen Bereich einsteigen, irgendwas anderes nochmal sehen. Aber eigentlich war der Punkt für mich immer klar, dass ich nebenbei in der Pflege arbeiten möchte. Mhm. Vor allen Dingen neben einem Studiengang oder so weiter, dass ich da drin bleiben möchte. Hab den Gedanken aber erstmal jetzt beiseite gelegt. Ja.
Also nach den, sagen wir mal, Erzählungen kann ich es absolut nachvollziehen. Mhm. Und ich ärgere mich einfach schon wieder, dass man jemanden wirklich verloren hat, sagen wir mal, mhm, aus diesem Beruf, und das hätte nicht sein müssen. Also
nee,
mit einer vernünftigen,
ja,
Einarbeitung, mit einer guten Begleitung, vielleicht schon, also nicht nur vielleicht, also natürlich auch schon in der Ausbildung, aber auch eine gute Begleitung dann im Nachgang.
Mhm.
Da würdest du jetzt vielleicht sagen, ja, natürlich arbeite ich noch nebenbei in der Pflege.
Ja.
Natürlich mache ich noch ein paar Schichten, aber trotzdem möchte ich mich anders weiterentwickeln. Und dass du jetzt sagst, ja gut, ich wollte mich eh vielleicht noch in eine andere Richtung bewegen, deswegen schiebe ich das komplett nach außen.
Mhm.
Kann ich absolut verstehen.
Ja.
Also jetzt wissen alle, du bist aus dem Beruf ausgestiegen. Ne? Das ist so jetzt.
Jetzt ist es raus.
Ja, jetzt ist es raus. Nein, aber ich meine, das konnte man jetzt ja noch nicht von Anfang an erahnen.
Ja,
man hätte jetzt,
genau,
denken können, ah, du entwickelst dich nochmal anders. Finde ich krass.
Ja,
also
ich habe die Tür, halte ich für mich immer offen. Ich habe die Ausbildung abgeschlossen, aber genau, tendenziell kommt es jetzt für mich erstmal nicht in Frage. Ja.
Ja, kann ich verstehen. Ich bin aber davon überzeugt, dass wenn du irgendwann nochmal an einen Arbeitgeber gerätst, der darauf achtet, dass Einarbeitung wirklich eingehalten wird, dass du gut begleitet wirst, dass du da vielleicht nochmal eine andere Perspektive bekommst und anders, mhm, sozusagen in den Beruf so einmündest oder ein anderes Onboarding hast, dass es vielleicht ja doch nochmal eine Option wäre.
Auf jeden Fall. Ich schreibe das auch nicht ganz ab. Es ist ein unfassbar schöner Beruf. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Und der Beruf hat mir auch immer Spaß gemacht eigentlich. Aber vielleicht brauche ich auch einfach nur eine Pause um mich einfach von dem zu erholen, ne, was ich da irgendwie erlebt habe und mich dann irgendwann nochmal so gesettelt, einfach nochmal in den Beruf reinzuschwingen.
Ja. Tolle Schlussworte, das nehmen wir so, lassen wir so stehen, finde ich einen guten Abschluss, Elli.
Ja.
Vielen Dank, dass du gerade von hinter der Kamera jetzt vor die Kamera hier in diesen Podcast reingekommen bist.
Ja, gerne.
Und wir haben ja gleich noch ein paar Folgen, das heißt, du bist dann wieder auf der anderen Seite.
Genau.
Mega cool, dass du so spontan wirklich jetzt auch darüber gesprochen hast und auch, ey, du hast es überragend locker einfach alles erzählt. Aber ich,
na,
ich habe
nur so aus.
Nee, aber ich habe wirklich gemerkt, dass da schon viel passiert, auch in der Ausbildung und dass man auch viel verarbeitet. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man darüber redet. Und,
ja, total. Muss.
Ich hoffe, dass viele empowered werden und auch sagen, hey, wenn sie gerade in einer auch schlechten oder miesen Situation sind, sie einfach sagen so, hey, ich sag jetzt auch was und fordere mir Einarbeitung ein oder ich verändere mich nochmal. Also vielen Dank für diesen Einblick.
Ja, danke euch. Oder
danke dir. Ja, gerne. Und ja, ich bin gespannt, was ihr so zu berichten habt. Alle, die jetzt auch gerade vielleicht in der Ausbildung sind, kurz vor Ende der Ausbildung oder gerade frisch examiniert einsteigen, könnt ihr gerne mal eure Erfahrungen reinschreiben.
Genau.
Und dann bin ich gespannt, was da so für Geschichten kommen.
Ja, perfekt. Mach das.
Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Moin Media im Auftrag des VRK, dem Versicherer im Raum der Kirchen. Host Dominik Stark. Executive Producer Jörg Altendorf und Malte Mondri. Produktion Nathalie Wunder. Kamera Laura Berling. Ton Jan Schemann und Laura Berling. Redaktion Nathalie Wunder und Ellen Watzlawick.